Hallöchen, ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper. Ich bitte um Entschuldigung, ihr musstet 5 Tage warten. Der einfache Grund dafür ist, ich wollte eine lockere Urlaubsfolge machen, ein bisschen Urlaubsgeplänkel zum Thema Nachhaltigkeit und Wintersport, aber dann kam der Krieg dazwischen. Und zwar der letzte Woche Samstag losging im Iran, und dieses Thema wieder außen vor zu lassen, hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Dementsprechend haben wir heute eine sehr ernste Folge vor uns, eine Folge, die hochpolitisch wird. Von unserer Struktur her gehen wir von außen nach innen. Wir gucken uns den Krieg im Iran an und im Nahen Osten. Wir schauen uns an, wie das eigentlich ums Gas steht in Deutschland. Und dann war gestern ja noch Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und auch die werden wir uns ein wenig anschauen, welche Schlussfolgerungen diese zulässt. So langsam gewöhnt man sich ja an Kriege und an den Krieg. Das haben solche Situationen eben an sich. In Europa ist seit 4 Jahren Krieg, im Nahen Osten, in Palästina und Israel seit 2,5 Jahren. Und nun ist wieder Krieg in der gesamten Region. Der Nahe Osten steht mehr oder weniger in Flammen. Die USA und Israel haben vor über einer Woche den Iran angegriffen. Eben ein weiterer Krieg. Doch im Gegensatz zum Palästina oder der Ukraine sind nun mehr Länder betroffen. Wie gesagt, im Grunde genommen die gesamte arabische Halbinsel und der Nahe Osten. Diese Region wird auch gerne als Pulverfass beschrieben. Doch woran liegt das? Zum einen an einem Konflikt in der muslimischen Welt. Der größte Teil der muslimischen Länder ist sunnitisch geprägt. Das ist eine der beiden größten Strömungen im Islam. Rund 87% der Muslime weltweit sind Sunniten. Dann gibt es die Schiiten. Sie machen mit 13% den zweitgrößten Teil aus. Die Schia kommen vor allem im Iran vor und im Irak. Dann gibt es und gab es noch einflussreiche schiitische Minderheiten in anderen Ländern. Zum Beispiel gehörte Assad in Syrien dazu oder die Hisbollah im Libanon. Lange Zeit galt es für die Schiiten, sich nicht politisch zu betätigen und den Glauben voranzustellen. Aus diesem Grund waren sie meistens eine unterdrückte Minderheit. Dies änderte sich erst durch Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dieser sah es als Aufgabe, dass der geistige Führer auch der politische ist. Das hat etwas mit den Glaubensgrundsätzen der Schiiten zu tun. Das jetzt hier aufzuschlüsseln würde zu tief gehen. Die erfolgreiche Revolution im Iran 1979 gab ihm, also dem Ayatollah Ruhollah Khomeini, gleich die Möglichkeit, das umzusetzen. Die Revolution im Iran suchte daraufhin in der arabischen Welt auch weitere Verbündete. Damit breitete sie sich dann auch in anderen Staaten aus, und dies gefiel den Sunniten einfach mal so gar nicht. Und diese verbündeten sich daraufhin vor allem mit den USA. Und aufgrund der geopolitischen Bedeutung dieser Region gibt es eine hohe US-amerikanische Militärpräsenz im Nahen Osten. Vor der Revolution standen sich auch Israel und der Iran recht nahe, dies änderte sich dann. Der Iran lehnt Israel nun ideologisch ab. Ebenso unterstützt der Iran mit der Hisbollah und den Houthis und auch der Hamas Israels Feinde, wobei man da ein wenig differenzieren muss. Die Hisbollah und die Houthis sind ebenfalls Schiiten, die Hamas sind Sunniten, also im Fall vom Iran ist die Unterstützung für die Hamas tatsächlich wirklich rein strategisch und militärisch und nicht ideologisch. Gleichzeitig verfügen beide Länder, also Israel und der Iran, über ein Atomwaffenprogramm. Dabei ist davon auszugehen, dass Israel die Bombe bereits hat, der Iran allerdings noch nicht. Und damit hätten wir jetzt die Grundlage des Konflikts geklärt. Und die Meldungen letzte Woche Samstag waren ja in etwa alle gleich. Es wurde kollektiv in den deutschen Medien, in der deutschen Medienlandschaft von einem Präventivschlag gesprochen. Präventivschlag heißt, ein Land greift ein anderes Land an, da es davon ausgeht, von diesem Land selbst angegriffen zu werden. Das klingt erstmal kompliziert, aber ich habe mir jetzt im Laufe dieses Podcasts ein Beispiel überlegt, um das eindeutiger zu machen. Wir stellen uns vor, ich laufe einfach über die Straße und dann kommt jemand anderes und haut mir auf die Fresse, weil der davon ausgeht, dass ich ihm auf die Fresse hauen könnte, weil ich, keine Ahnung, gefährlich gucke, eine Bomberjacke anhab oder was auch immer. So, jedenfalls haut mir dieser Typ auf die Fresse und sagt, ja, ist ein Präventivschlag. Mit der gleichen Begründung hat übrigens Russland 2022 die Ukraine überfallen. Da wird von einem, in der deutschen Medienlandschaft, von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gesprochen. Diese Bezeichnung ist natürlich folgerichtig. Russland, Ukraine ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg von Seiten Russlands. Ob ein Präventivangriff gerechtfertigt ist, kann man nach der Webster-Formel feststellen. Dazu gehören zwei zentrale Punkte. Zum einen, ein Angriff steht unmittelbar bevor und der diplomatische Weg ist nicht mehr möglich. Um zu unserem Beispiel zurückzukommen, ich bin auf der Straße unterwegs und hole schon aus. Also mir kommt dieser Typ entgegen und ich hole schon aus. Ich hole schon aus und er weiß ganz genau, reden bringt jetzt hier nichts mehr. Meine Faust ist schon in der Luft und er haut mir blitzschnell die Beine weg, damit ich hinfalle und das. Und was wir da auch sehen, es ist dann eine Verhältnismäßigkeit gegeben. Er zieht mir die Beine weg, ich fall hin und kann ihn nicht hauen. So, was nicht in Ordnung wäre, ist, ich hole aus, weil ich ihm mit der Faust eins geben will und er holt sein Messer raus oder sein Baseballschläger, gibt mir damit einen über den Döns. Das wäre nicht gerechtfertigt. Also dementsprechend, es müssen gezielte militärische Aktionen sein, die einen Angriff oder einen bevorstehenden Angriff verhindern. Was die USA und Israel gemacht haben, geht mutmaßlich darüber hinaus. Und das muss wahrscheinlich dann am Ende wieder mal der internationale Gerichtshof entscheiden. Aber es ist davon auszugehen, dass eben all dies nicht vorhanden ist. Also, damit hätten wir das geklärt. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Angriffskrieg und nicht um einen Präventivschlag. Weil Präventivschläge gibt es nämlich nicht per Völkerrecht. Man darf nicht präventiv, auch wenn der Iran mündlich Israel bedroht, auch wenn er ein illegales Atomprogramm hat, darf man nicht einfach so andere Länder angreifen, beschießen oder sonst was in der Art machen. Und damit hätten wir das aber geklärt. Warum Trump und Netanyahu das machen, darüber kann man natürlich nur spekulieren. Eine auffällige Gemeinsamkeit ist, dass beide in große innerpolitische, juristische Skandale verwickelt sind. Regierungen profitieren von Krisen, das steht fest. Also zum Beispiel sowas wie die Corona-Krise oder so, das hat die CDU durchaus gestärkt zum Beginn. Und Kriege auch. Wenn ein Land in einen Krieg verwickelt ist, kann sich nämlich die Regierungsspitze als großer Feldherr inszenieren. Das funktioniert aber nur bis zum bestimmten Punkt. Aber Zelensky zum Beispiel in der Ukraine, der konnte zu Beginn des Krieges damit überzeugen, dass er die Situation handelt. Meistens, weil es halt einfach so passiert und weil die Leute zumindest vorgeben, einen Plan zu haben. Aber Regierungen profitieren von Krisen. Da Krisen den Rückhalt in der Bevölkerung stärken zum Beispiel. Ob die beiden wirklich in den Krieg ziehen, um von ihren innerpolitischen Dreck, den sie da am Hacken haben, abzulenken, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber was man auch sagen muss, in der letzten Woche wurden nochmal Epstein-Akten veröffentlicht, die bisher aus Versehen nicht veröffentlicht wurden, wo es hauptsächlich um Donald Trump geht. Wie das zu bewerten ist, wie gesagt, müsst ihr selber wissen. Wie steht denn nun die Bundesregierung zu diesem Krieg im Iran? Die windet sich, wie immer, wenn es um solche Geschichten geht. Natürlich ist eine deutsche Beteiligung an den Angriffen erstmal ausgeschlossen. Das ist aber von Beginn an klar. Deutschland schließt sich keinen aktiven Kampfeinsätzen im Ausland an. Das ist aus verschiedenen Gründen auch gar nicht so einfach, dass die Bundeswehr das macht. Also dazu muss ich aber wahrscheinlich, glaube ich, nochmal eine Folge machen zum Thema Verteidigungspolitik Deutschlands, wie das eigentlich alles hier funktioniert mit der Bundeswehr, Auslandseinsätzen, Parlamentsvorbehalt. Das ist ein sehr komplexes Thema. Würde sich bestimmt mal lohnen, genauer zu untersuchen. Vielleicht in 2 Wochen, wenn bis dahin nicht irgendwas anderes Verrücktes passiert ist. Man unterstützt aber die politischen Ziele, die die USA und Israel im Iran verfolgen. Und den Angriff möchte man aber nicht bewerten, ob das jetzt völkerrechtswidrig ist oder legitim, dazu äußert man sich nicht. Und der Iran, naja, der feuert wild zurück und das darf er in der Theorie auch. Der Iran wurde angegriffen und hat nun ein Recht, sich zu verteidigen. Das ist ein gutes Beispiel dafür auch Russland und die Ukraine. Die Ukraine wurde angegriffen und darf sich verteidigen. Diese Verteidigung muss aber auch verhältnismäßig sein und sich ans Völkerrecht halten. Es gibt jetzt Meldungen darüber, dass der Iran zum Beispiel Streumunition einsetzt. Das ist nicht völkerrechtslegitim, also auch keine legitime Verteidigung. Es ist komplex, ihr seht das, und nicht ganz so eindeutig zum Beispiel im Fall Russland und Ukraine. Und auch was den Angriff der USA auf Israel auf den Iran angeht, auch das ist nicht so einfach wie Russland und die Ukraine, weil es da nicht nur, wie im Fall des Ukraine-Kriegs, um territoriale Ansprüche geht und so weiter, sondern eben noch ein paar andere Dinge damit reinspielen. Allerdings ist davon auszugehen, dass dieser Angriff völkerrechtswidrig ist. Was sind nun die Folgen? Wirtschaftlich hat das ganz massive Ausmaße. Zum einen steigt der Benzinpreis und wenn der Benzinpreis steigt, fällt die Wirtschaft zusammen. Zudem ist die Straße von Hormus durch den Krieg versperrt. Das ist eine Meerenge zwischen dem Iran und der arabischen Halbinsel. Durch diese Straße wird ein nicht geringer Teil des weltweiten Öls transportiert. Das Resultat sehen wir nun an den Tankstellen. Übrigens nicht nur, also an den Tankstellen und zudem ist natürlich diese gesamte Region geostrategisch und handelspolitisch wichtig. Also es ist ja nicht nur die Straße von Hormus, es ist auch die Straße am Bab al-Mandab zwischen Jemen und Afrika, wo die Houthi-Rebellen sitzen, die Verbündete des Irans sind und wahrscheinlich auch in diese Kämpfe eingreifen werden und wieder versuchen, diese Straße dicht zu machen, wie es schon vor einigen Jahren das war. Übrigens, nicht nur das Öl wird teurer, sondern auch ein anderer Brennstoff, nämlich Gas. Könnt ihr euch noch an Habecks Heizungshammer erinnern? Das war das Gebäudeenergiegesetz. Und kurz vor Beginn des Krieges hat uns die Merz-Regierung und vor allem die Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche endlich erlöst. Freiheit, Freiheit vom grünen Gaga, sage ich da nur. Ich bin natürlich direkt losgezogen, habe meine Wärmepumpe aus dem Garten gerissen und mir eine Gasheizung eingebaut. Und voller Freude habe ich dann den Gashahn aufgedreht, um mich an meiner warmen Wohnung zu erfreuen. Weil der Winter, der war so kalt und da war nicht mal auf dem Klimawandel Verlass hier, Minusgrade, Glatteis und so weiter. Und was muss ich dann feststellen? Das Gas kam nicht. Völlig enttäuscht habe ich mir dann auf Facebook angefangen rumzupöbeln und habe Habeck beschimpft, dass er mir mein Gas klaut. Naja, Quatsch beiseite, also wenn, ein bisschen übertrieben jetzt gesagt, aber wenn man die einschlägigen Zeitungen wie Bild und Fokus liest, könnte man denken, viele normale Deutsche haben, oder vermeintlich normale Deutsche in Anführungsstrichen, ne, haben so reagiert. Die armen Leute. Denn während die eher rückschrittige Presse das bejubelt hat, dass dieses Heizungsgesetz gekippt wurde, fand man meistens kleingedruckt bei anderen Blättern am Rand, dass die Gasspeicher leer sind. Und wer ist dafür verantwortlich? Ministerin Reiche. Im Sommer wurden die Füllstandsquoten gesenkt. Während sie vorher bei mindestens 90% lagen, wurden sie nun auf 80% gesenkt. Das heißt, ganz konkret, im Sommer 2024 wurden die Gasspeicher zu 95% gefüllt. Im Sommer 2025 gerade mal zu 72%. Dazu kommt ein Gasspeicher, der funktioniert nicht wie ein Handyakku. Gasspeicher müssen zwischen 10% und 15% gefüllt sein, damit man das Gas ohne Schäden am Speicher und so weiter entnehmen kann. Sie müssen zu mindestens 20% gefüllt sein, damit das Entnehmen nicht mehr kostet, weil man den Druck aufrechterhalten muss, als es bringt, also die Nutzen des Energieträgers. Die Versorgungssicherheit, dass die gewährleistet ist, da müssen die Gasspeicher bei 30% bis 40% gefüllt sein. Aktuell sind sie bei ein bisschen unter 20% gefüllt. Also wir sehen, eigentlich gar nicht mehr gefüllt. Habeck hat es geschafft, die Speicher so voll zu haben. Habeck hat es geschafft, dass sie nicht unter 30% bis 40% gefallen sind. Trotz Energiekrise und trotz Krieg in der Ukraine. Eben weil er sie im Sommer wieder aufgefüllt hat. Und welche Probleme resultieren denn jetzt daraus, dass dies eben nicht mehr der Fall ist? Die Speicher müssen zum einen wieder gefüllt werden. Da nun mehr Gas in kurzer Zeit gekauft werden muss und eventuell der Fehler korrigiert wird, steigen die Preise. Dazu kann auch wirklich eine Spirale entstehen, dass mehr Gas in kurzer Zeit gekauft wird, deswegen aufgrund der höheren Nachfrage die Preise auch steigen und das eine bedingt das andere, also es wird alles teurer. Diese werden dann diese explodierenden Preise werden dann an die Verbraucher, also private Haushalte und eben auch an die Industrie weitergegeben. Zudem steigt dann wahrscheinlich auch der Strompreis. Das alles wirkt sich negativ auf das Wirtschaftswachstum aus. Zudem sind leere Speicher auch ein Risiko. Sollte bei den Lieferungen von Gas Probleme auftreten, dann kann man das nicht kompensieren. Ein Beispiel dafür war der LNG-Hafen in Mukran auf Rügen. Der war über den Winter zugefroren, die Schiffe konnten nicht anlegen und dort kein Gas entladen. Der Winter ist nun zum Glück vorbei, sonst hätte es richtig bitter werden können. Trotzdem werden alle die Folgen dieser Misswirtschaft spüren. Im Grunde genommen ist die CDU und die Ministerin Reiche eine Wette eingegangen, eine sogenannte Wetterwette, und die ist so gar nicht aufgegangen. Es ist immer wieder erstaunlich, dass der CDU doch so viel Wirtschaftskompetenzen zugesprochen wird. Die ist aber irgendwie gar nicht vorhanden. Und mir ist so aufgefallen, ich arbeite mich aktuell viel an der CDU ab, aber sie bietet auch immer und immer und immer wieder Angriffsfläche. Und ich habe dann gefragt, liegt es an meiner eigenen politischen Einstellung oder sind die einfach unfähig? Und ich würde auf Zweiteres tippen. Und dieses Personal von denen, das macht es allen auch wirklich leicht. Ich lese euch mal was vor. Das ist wirklich furchtbar. Ich war vor wenigen Wochen in einer Realschule bei uns im Wahlkreis. Eine Klasse, 80% Mädchen. Also da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen. Dann begann, und ich werde es nie vergessen, die erste Frage. Sie hieß Eva, braune Haare und rehbraune Augen. Würdet ihr so jemanden wählen? Also ich bitte euch, eine Realschule, das Mädchen war vielleicht maximal 16, 17, tendenziell jünger. 30% der Leute in Baden-Württemberg dachten, ja, das finde ich gut. So jemand, der repräsentiert mich gut und der kann mal Ministerpräsident werden. So, wir reden natürlich über Manuel Hagel von der CDU, der das in einem Interview, also das, was ich gerade so anrüchig vorgelesen habe, in einem Interview vor 8 Jahren von sich gegeben hat. Klar, es ist 8 Jahre her, aber schon vor 8 Jahren wusste man, dass man so eine ekelhafte Scheiße einfach, nicht mal denken sollte man das. Nicht mal denken sollte man das, wenn man als 29-jähriger Abgeordnete in eine Klasse geht. So. Jedenfalls war er jetzt Wahl in Baden-Württemberg und die gute Nachricht ist, er hat es nicht geschafft. Ganz, ganz knapp haben nämlich die Grünen mit 30% vor der CDU, die ebenfalls so rund auf 30% kam, gewonnen. Das ist ein halber Prozent Unterschied oder so. Die AfD hat 18% und die Kleinstpartei SPD rutscht noch mit 5,5% rein. Die Linken schaffen es knapp nicht rein mit 4,4%, konnten sich verbessern. Die FDP fliegt raus, ebenfalls 4,4%, hat aber verloren. Und damit bildet Baden-Württemberg erstmal den rechtesten Landtag in der Republik gefühlt. Die AfD ist kein ostdeutsches Phänomen. Die Linke schafft es Stück für Stück, sich auch im Westen festzusetzen, Fuß zu fassen. Die FDP braucht scheinbar niemand mehr. Und das sind die Lehren, welche man so auf die Schnelle aus dieser Wahl ziehen kann. Und die Grünen werden mit Cem Özdemir den Ministerpräsidenten stellen. Und das ist jemand aus dem sogenannten Realo-Flügel, also den konservativen Grünen. Dem gegenüber steht so ein Idealo-Flügel wahrscheinlich, also welche, die ein bisschen ideologischer denken. Und Realo kommt in dem Fall von Realpolitik, wobei Cem Özdemir auch einfach eher ein bisschen konservative Politik im Sinne der Grünen macht. Doch was ist denn nun mit der FDP? Baden-Württemberg galt so ein bisschen noch als Stammland für die Freien Demokraten, als letzte Bastion. Und was man feststellen muss, diese FDP braucht es einfach nicht im Parteienspektrum. Sie bedient in etwa ähnliche Felder wie die SPD, CDU und die AfD. Gesellschaftlich, also in, wie gesagt, gesellschaftlichen Fragen, also nicht so Wirtschaft, sondern eher Familie, Lebensgestaltung und so weiter, bedient sie die Felder, die SPD und CDU so ziemlich vollständig abdecken. Und wirtschaftlich ist sie ähnlich liberal aufgestellt wie die AfD. Nämlich auch konservativ, liberal und sehr, sehr neoliberaler Kurs, den sie da führen. Doch es ist trotzdem schade, dass so eine Partei weg ist, denn dem Parteienspektrum fehlt eine liberale Partei, aber nicht die FDP. Die wurde von den anderen einfach absorbiert. Es fehlt eine, welche gesellschaftlich einen progressiven Kurs fährt. Einen, der gesellschaftlich progressiver ist als eben SPD oder CDU. Oder zumindest deutlich progressiver als CDU. Und ähnlich wie SPD und Grüne oder Linke. Dazu müsste sie aber gleichzeitig einen wirtschaftlich liberalen Kurs, der sich allerdings von dem der CDU und der AfD deutlich unterscheidet, fahren. Und zwar einen, der eben für Technologieoffenheit steht. Und Christian Lindner hatte als Finanzminister einen guten Satz. Also wirklich, das war sein einzig guter Satz in seiner gesamten Amtszeit. Und da sagte er, erneuerbare Energien sind die Energien der Freiheit. Und da dachte ich, als ich das gehört habe, hat Klick gemacht. Sie haben es endlich verstanden, das, was man sich wünscht. Ich bin kein FDP-Wähler, ich bin auch kein FDP-Fan. Aber Ich bin ein großer Fan einer funktionierenden Demokratie. Und das ist etwas, was im Diskurs fehlt. Eine Partei, die nicht deutlich links der Mitte steht, die aber einen progressiven wirtschaftlichen Kurs fährt, die nach vorne blickt, zukunftsgewandt. Und das ist die FDP nicht mehr. Sie ist ultra rückschrittig. Wolfgang Kubicki ist ein wunderbares Beispiel. Und wenn das der Kurs der FDP wäre, eine liberale Energiewende, progressive Wirtschaftspolitik, nicht linke Wirtschaftspolitik, sondern progressive, fortschrittliche Wirtschaftspolitik, nachhaltiges Wachstum, dann wäre sie nicht nur berechtigterweise in der politischen Landschaft, sie wäre auch extrem wichtig für den politischen Diskurs. Dann hätte man nämlich auf der einen Seite eine Linkspartei, die soziale Wirtschaftspolitik macht, demgegenüber steht eine CDU, die konservative, liberale Wirtschaftspolitik macht. Und demgegenüber steht dann eine FDP zum Beispiel, die eine progressive Wirtschaftspolitik macht und von beiden Seiten Dinge vereint. Das fehlt jetzt. Aber zurück zur jetzigen FDP. Wahrscheinlich war es jetzt mit dieser Partei. Also fraglich ist, ob sie sich da erholen können. Denn auf der einen Seite, sie fehlt irgendwie nicht. Und sie schafft auch kein Angebot an die Wählenden, weswegen man noch so groß auf die FDP zählen sollte. Und hoffentlich findet sich eine progressive liberale Kraft, welche frisch Wind bringt. In den Niederlanden zum Beispiel hat es bei der letzten Wahl funktioniert. Da hat eben genau so eine Kraft die Wahl gewonnen. Das, wie gesagt, das fehlt im deutschen Parteienspektrum. Damit verabschiede ich mich. Wir schauen mal, dass wir hier wieder eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen und nicht 5 Tage zu spät mit sowas anfangen. In der nächsten Folge werden Anna und ich über das Literaturgenre New Adult sprechen. Ich habe da schon eine schöne Idee und bis dahin passt auf euch auf und lasst euch diese Welt nicht zu Kopf steigen. Nach all dem ganzen Schrecklichen passiert hoffentlich auch irgendwann mal wieder was Schönes. Bis dahin, tschüss!